Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick. Wenn ich ein bisschen kleinere Äugle habe, eine Stunde Verspätung bei Mexiko gegen England nach einem Riesenmatch, ein bisschen in die Morgenstunden rein. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das vor allem, weil ich zwei tolle Gäste habe. Der Ciriakos Forza, der uns alles erzählt über das Hautpflegeprodukt von Carlos Valderrama 1994.
Sehr gerne.
Willkommen.
Danke.
Und mein Chef ist wieder da, um mich zu supervisieren. Genau, der Emanuel Gysi, Sportchef vom Blick.
Tag.
Du bist vorher hast gesagt, komm, wir besprechen noch die Sendung, trinken Kaffee und nachher bist du aber in irgendwelchen 17 Sitzungen, glaube ich, verschwunden, oder?
Das ist ungefähr ist es so gelaufen. Genau, das passiert, wenn die FIFA am Sonntagabend Schweizer Zeit plötzlich Sachen macht, die sie vorher noch nie gemacht hat und die sonst jetzt nicht unbedingt üblich sind im Weltfußball, nämlich dass rote Karten zwar gültig sind, aber ausgesetzt werden auf Bewährung für den Fall, dass sich die Tat noch einmal wiederholen würde, dann würde man dann hart hineingehen. Und das rein zufällig das Gastgeberland von der Fußball-WM betrifft, wo jetzt da begünstigt wird oder beziehungsweise profitiert von dem Entscheid, wenn man es so formulieren will, und sich dann noch dies noch auch noch durchsetzt oder durchsickert, dass gewisse politische Einflussnahme mindestens sehr wahrscheinlich war. Ja, dann passiert das, dass man irgendwie ganz viel muss reden und überlegen und mit wem könnte man noch schwätzen und wer könnte uns sagen, ist das überhaupt erlaubt oder nicht? Und ich glaube, wir werden vielleicht auch ein, zwei Sätze dazu.
Also, wir steigen mit dem Follarin, wo ich immer zuerst Florian sage, weil die Buchstaben irgendwie so ähnlich sind, mit dem Follarin Balogun ein. Ja, weil ich bin gestern zu oben, habe ich Norwegen-Brasilien geschaut und dann kommt vor dem Match auf BBC, haben sie gebracht, okay, Balogun, wo rot hat gegen Bosnien, ist ja da Tarik Muharemovic auf den Fuß gestanden, beziehungsweise oberhalb vom Knöchel. Der VAR hat sich gemeldet, es hat rot gegeben, es hat in den USA einen grossen Aufschrei gegeben. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat dort schon gesagt, es ist eine riesige Ungerechtigkeit.
Wenn sich einer auskennt mit Details von der Fußballregeln, dann der US-Amerikaner.
Genau, der Marco Rubio, der Außenminister, war entsetzt. Und dann kommt die Meldung, das unabhängige Disziplinarkomitee setzt die Sperre aus. Und das ist Artikel 27 vom FIFA-Disziplinarreglement. Ein interessanter Artikel, weil der ist schon mal zum Zug gekommen, und zwar beim Cristiano Ronaldo. Der hat gegen Irland im zweitletzten Quali-Spiel einen Ellbogenschlag gemacht, ist für 3 Spiele gesperrt worden. Das hat bedeutet, dass er die ersten 2 WM-Spiele verpasst hat. Schon dort hat man gesagt, ja, da nehmen wir 2 Sperren weg, dann kann er mitschuten. Jetzt macht man es also direkt. Der belgische Verband, also die Amerikaner schuten ja heute zu oben gegen Belgien, hat sich erstaunt zeigt und überlegt sich, glaube ich, ob sie einen Protest einlegen wollen. Weil es gibt ja klare Regeln, also Artikel 66 vom FIFA-Rechtshandbuch, dass nach einer roten Karte automatisch ist man für ein Spiel gesperrt. Artikel 10.5 WM-Reglement 2026. Wird ein Spieler als Folge einer direkten oder indirekten roten Karte des Feldes verwiesen, wird er automatisch für das nächste Spiel seines Teams gesperrt. Schiri. Und jetzt ist man plötzlich doch nicht gesperrt, weil warum eigentlich?
Ja, wir drei wissen es nicht. also du hast jetzt gerade die letzten 2 Artikel hast ja uns vorgelesen und das sagt schon alles. Ich glaube, über das andere Thema müssen wir gar nicht diskutieren. Ich kenne es auch nicht anders. Wenn du eine Rote bekommst, dann bist du im nächsten Spiel automatisch gesperrt. Ob jetzt nachher dann noch disziplinar hin und her diskutiert, lassen wir das mal auf der Seite. Aber automatisch rote Karte, nächstes Spiel gesperrt. Und da gibt es kein Thema mehr. Dass jetzt plötzlich in der Nacht oder gestern Abend noch die Themen kommen, eben politisch und das und jenes, ist für mich einfach nicht verständlich.
Also AP und The Athletic, und The Athletic gehört zu New York Times, wo ja bei der amerikanischen Politik relativ nah ist, haben beide übereinstimmend berichtet, dass der Donald Trump Gianni Infantino, dem FIFA-Präsident, angerufen hat und gesagt hat, Gianni, könntest du dich da mal vielleicht ein bisschen einsetzen? Also das hat ein wahnsinniges Geschmäckli, oder?
Ja, klar hat es ein Geschmäckli. Aber das ist auch zu Recht, dass wir über das jetzt diskutieren, weil du hast Informationen, der Manuel hat Informationen, all in Deutschland ist auch die grosse Information. Und ich verstehe auch die belgische Verband, die sagt, Moment mal, da legen wir einen Kurs. Ja, ich will gar nicht spielen. Nein, wirklich.
Also, für was? Von der WM.
Nein, aber für was muss ich jetzt noch antreten, wenn ich genau weiss, da läuft etwas anderes? Also für mich als Fußballer, als Trainer, als Spieler und Fußballverrückter Fanatiker, Fans und alles, sage ich, nein, da stinkt etwas.
Also wenn man die Definition von Korruption nachliest, dann heisst das, es ist der Missbrauch von einer Vertrauensposition, von einer Machtposition, um sich selber oder jemandem Dritten unrechtmäßigen Vorteil zu schaffen. Ist das schon... Geht das in Richtung Korruption? Du, wo jetzt gerade in der Sitzung gewesen bist und alles mein Chef...
Ja, also man müsste jetzt am Ende noch hieb- und stichfest belegen, dass es tatsächlich so war, ist logischerweise. Das Problem oder das Bedenkliche ist, dass, ich glaube, jetzt von uns drei auf dem Sofa niemand schockiert ist, dass es so könnte gelaufen sein. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man sieht, wie nahe als die FIFA unter Gianni Infantino und Trump und seine Administration in den letzten Jahren gewesen sind, ist es nicht, dass man sagt, oh Gott, wie hat das, also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, oder? Also, ich glaube, es bestätigt eigentlich eher so ein bisschen das Worst-Case-Klischee. Ich finde, es hat etwas Groteskes, weil, also, wenn es tatsächlich so gelaufen ist, ist es dermassen offensichtlich und offensichtlich unappetitlich, dass man, also, ja, dann muss, wenn es so ist, dann dürfen wir, glaube ich, sehr klar von Korruption reden. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass die FIFA sich jetzt dann irgendwann auch noch einmal wird erklären. Also ich meine, bis jetzt ist ja noch nicht mal klar, wie die Disziplinarkommission zu dem Entscheid gekommen ist. Also man hat einfach kommuniziert, dass sie entschieden hat, unabhängig. Das ist so gesagt worden. Aber ob man abgestimmt hat zum Beispiel, ist nicht klar. Wie die Diskussion gelaufen ist, ist nicht klar. Also es gibt noch ein paar offene Fragen, wo man fairerweise im Weltfußballverband auch muss die Chance geben, dass sie sich noch dürfen äußern dazu.
Ah, gut, aber jetzt, aber, sorry, also dürfen äußern. Also sie entscheiden ja so.
Ja, ja,
und nachher geben sie ein Kommuniqué raus, wo kein Kommuniqué ist, sondern einfach die Feststellung von einer Tatsache. Und das ist ja so, ich habe gestern oben ja dann auch Leute von der FIFA am Telefon gehabt, wo ich dann auch die Frage gestellt habe, könnte sein, dass der amerikanische Präsident angerufen hat, hat der FIFA-Präsident vielleicht eine Weisung gegeben? Zu dem wird natürlich nichts gesagt, weil zu Disziplinarfragen tut man grundsätzlich nichts sagen. Und ich glaube nicht, dass da grosse Antworten werden kommen. Ich wäre überrascht.
Also in irgendeiner Form wird man es adressieren müssen. Wenn man es nicht macht, dann passiert genau, oder dann geht das weiter, was jetzt passiert.
Ja, aber für mich ist etwas nicht verständlich, Manuel oder lieber Florian. Die rote Karte ist entschieden worden von der VAR und vom Schiedsrichter. Ja? Die sind auf dem Platz. Tatsachenentscheid, rote Karte. Wie kannst jetzt du plötzlich von der FIFA einen Tag später, ein paar Stunden später, sagst, nein, auf Bewährung, also, das verstehe ich nicht mehr.
Ja, ich verstehe das.
Also was soll jetzt mir FIFA oder die Disziplinarkommission, was soll die mir jetzt sagen? Nein, das ist keine rote Karte oder wir schauen das später an oder wenn es noch einmal macht, dann, also...
Die Frage ist ja, was bedeutet das jetzt für die Zukunft?
Ja, oder was sollen jetzt die Engländer sagen?
Genau, das ist eine schöne Überleitung. Oder also Florian, du hast glaube ich auch über Charles Quanzano noch wollen schwätzen, wo im Match gegen Mexiko letzte Nacht vom Platz geflogen ist für eine ähnliche, also offene Sohle, so ein bisschen der Klassiker, was man im Moment als Automatismus den rot gibt. Finde ich, kann man jetzt das englische FA schon einmal fragen, könnten wir,
wie gesehen, das, er rollt ja auch über den Ball, also auf ITV.
Wem muss man da anrufen?
Genau.
Ja. Genau. Also jetzt hast du jede rote Karte, kannst du über das diskutieren? Mhm. Braucht es eine rote Karte in Zukunft überhaupt noch?
Jetzt stößt du die ganz gross.
Nein, also, was soll das? Also wenn der Spieler, der Mensch gegen Belgien aufläuft, dann muss ich mich einfach in der Frage oder in Zukunft fragen, in welche Richtung geht der Fußball?
Also man hat ein Fass aufgemacht auf Seite von der FIFA, wo ganz viel Gewissheiten, die es bis jetzt geht im Fußball. Rot ist ein Spiel Sperre. Wenn du Nummer 1 bekommst, dann war eigentlich normalerweise das Eingeständnis vom Verband ist ein Fehlentscheid. Aber um das herum kommst du einfach nicht.
Nein.
Und wenn das jetzt anders ist, ja, dann können wir jetzt über ganz viele Sachen reden. Und dann staune ich eigentlich darüber, dass Belgier so diplomatisch sind. Astonished ist, glaube ich, das Wort, das ich gelesen habe. Also erstaunt.
Ja, aber astonished ist, glaube ich, also erstaunt ist schon, also es geht schon so in Richtung befremdet. Oder? Also es ist nicht surprised. Also es ist schon die negative Variante.
Ja, verständlicherweise. Ja. Aber ich finde, das hat mir jetzt durchaus noch ein bisschen, also mindestens irritiert wäre ich jetzt gewesen als Belgier.
Ja.
Aber vielleicht kommt das auch noch. Also man kann davon ausgehen, die UEFA beobachtet das auch.
Also der Trainer...
Jetzt da noch Unterstützung, dass der Alexander Ceferin und Gianni Infantino jetzt nicht zusammen in die Ferien gehen, weiss man auch. Also es wird jetzt auf einer möglichen Ebene nochmal eskalieren, heute im Verlauf des Tages.
Also der Trainer hat ja gesagt, er hat nicht gewusst, dass der 5. Juli in den USA der 1. April sei.
Das ist eigentlich eine schöne Sache.
Der belgische Trainer ist eh noch gut. Er hat dann nach dem Sieg gegen Senegal hat er gesagt, er erinnert mich daran, wenn ich 2-0 führe, jeder seine Defensive einwechsle. Also er ist, redet sehr gern.
Wenigstens so etwas.
Ja, aber ich habe auf ITV geschaut und wo der Kwanza, kann man auch sagen, er rutscht ja über den Ball und darum trifft er nur so hoch. Und dann ist das auch die Meinung, ja, also harte Rote, ich finde, das ist einfach diskussionslos. Aber ja. Also das Fass ist aufgemacht und Giri, du hast vorher gesagt, was ist jetzt, wenn der Ball um das 1-0 schießt,
ja,
oder?
Das ja, was machen wir denn?
Ja gut,
wir machen nichts.
Nein.
Aber ich schüttle nur noch den Kopf.
Ja.
Also ich bleibe bei meiner Meinung, das geht doch einfach. Du hast völlig jetzt ein Fass aufgemacht, wo überhaupt nicht nötig ist. Ja. Thema Rot ist Rot, Führabig. Ja, vielleicht habe ich vorher übertrieben, ich würde gar nicht auflaufen als Belgier, aber du musst dir wirklich die Gedanken machen.
Ja, du kannst dich ja vielleicht auch fragen, also wenn du weiter spinnen und wenn du vielleicht noch Verschwörungstheorien zugeneigt bist, kannst du sagen, ja gut, was kann uns als Belgier auch sonst noch widerfahren in diesem Match, möglicherweise, oder? Also, jetzt bewegen wir uns dann sehr
weit im Bereich von der Spekulationen. Die Schiedsrichter und WAR werden heute zu oben ziemlich von vielen Leuten, die nicht US-Amerikaner sind, ziemlich genau angeschaut werden.
Ja, aber wir sehen jetzt, Florian oder Manuel, wir sehen jetzt über die rote Entscheidung, die jetzt passiert ist, was wir für Fässer wollen jetzt auftun, die im Prinzip ja völlig stupid sind.
Ja.
Oder? Also, was machen wir? Wir reden jetzt über Sachen, die wir gar nicht hätten. Wir reden über Fußball, es hat viele Fans, wir sollten Freude haben. Nein, wir reden über das Thema, reden wir gar nicht. Wir reden nicht mehr über Taktik, Technik und einen schönen Fußball. Wir reden über eine rote Karte, die plötzlich keine rote Karte mehr ist.
Wir reden übrigens auch nicht über die Amerikaner, die eigentlich, also die amerikanische Fußballnationalmannschaft, die eigentlich ja eine schöne Geschichte schreibt, die sich geweigert hat, meinem Geheimtipp zu folgen und gegen Bosnien auszuscheiden, wo ich letzte Woche wirklich daneben gelegen bin. Möchte an dieser Stelle aus Transparenzgründen auch noch einmal sagen. Eigentlich machen die ja Spass. Eigentlich heisst die geschafft, jetzt so etwas wie eine Fußballbegeisterung in dem Land, wo jetzt wirklich seit 100 Jahren gefühlt darüber geredet wird, dass jetzt denn die gerade kommt, aber sie ist ja dann gleich nie geblieben hängen. Vielleicht ist es jetzt so weit. Denen tut man auch keinen Gefallen. Weil das sind jetzt die, die profitieren von einem sehr, sehr, sehr undurchschaubaren Entscheid von der FIFA. Wenn die jetzt den Match gewinnen, ob jetzt der Balogun noch einen Hattrick schießt oder nicht, das wird ihnen anhaften. Also, man macht wirklich wahnsinnig viel kaputt.
Ja. Wobei, es ist ja nicht das erste Mal, wo man das Gefühl hat, dass ein Gastgeber muss weit kommen. Also,
über Südkorea, Italien reden.
Kurz antitschen, 2002 oder Südkorea, Italien, wo der Baron Moreno, der Schiedsrichter, Francesco Totti rot zeigt, den Italiener Goal aberkennt.
Ja, aber das steht da wieder, wir können über das diskutieren, aber das ist ein Tatsachenentscheid, der vom Platz passiert ist. Aber jetzt ist doch, ich wiederhole mich, rote Karte. Klar, Fakt, du bist Minimum ein Spiel gesperrt. Und das wird jetzt einfach auf Bewährung, schauen wir dann. Wir schauen dann, ob es übergönnt oder nicht. Also für mich kein Thema. Über das müssen wir gar nicht diskutieren.
Ja. Wenn wir über schöne Sachen reden,
ja.
Und ich mache aber die Überleitung trotzdem über etwas.
Also
über
Paraguay.
Über etwas wie, ja, genau, über Paraguay reden wir auch noch kurz. Nein, ich finde, dass eigentlich ist die FIFA konsequent. Sie hat angefangen mit dem Cristiano Ronaldo, wo sie begnadigt hat, auch mit dem Artikel 27. Dann ist das Foul von Lionel Messi im ersten Spiel, wo man einfach nicht gesehen hat, wo auch rot war. Jetzt der Fall, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die FIFA, also man muss gute Geschichten liefern, die Stars werden ein bisschen bevorteilt, oder? Und es ist aber im Moment tatsächlich eine WM von den Superstars. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es, aber vielleicht ist einfach mein Erinnerungsvermögen zu wenig gross, dass es je eine WM gibt, wo alle, also so, wirklich so viele Stars so funktioniert sind. Jetzt haben wir gesagt, einer, oder? Der dann Weltmeister geworden ist, das ist der grosse Held gewesen. Mhm. Die anderen sind eigentlich alle gescheitert. Aber jetzt hast du Harry Kane, Erling Haaland, du hast Lionel Messi und, der vierte habe ich gerade wieder vergessen, Kylian Mbappé, wo alle treffen, wie blöd, oder? Und also richtig, die liefern richtig coole Bilder.
Ja gut, also wenn du sagst, ja, es ist eine WM von den Stars, das ist eigentlich gut. Also das ist cool, tatsächlich jetzt möglicherweise Deformation professionell aus Mediensicht hilft das normalerweise. Und dann hast du noch einen, Cristiano Ronaldo, der eher harzig in die Gänge gekommen ist, den brauchst du ja dann auch. Also irgendwie, und wo er dann auch noch so reagiert, was ist es gegen Usbekistan, wo er ein Back angekündigt hat, wo man muss sagen, ja gut, ist alles relativ. Kann ein Ausdruck sein davon, dass die Qualität des Wettbewerbs vielleicht im Ganzen so hoch ist. Also wenn du das 48er Feld hast, liegt auf der Hand, dass möglicherweise der ein oder andere Gegner im Turnier ist, wo du vorher nicht gehabt hast. Also engere Match haben wir jetzt zwar zum Teil gehabt, gleichzeitig hast sehr viele Mannschaften, die dann relativ eindimensional spielen, also weil sie klein sind, Bus parkieren, haben wir an dieser Stelle auch schon diskutiert, und dann kommst du eigentlich auch zu deinen Abschlüssen. Aber an und für sich, und jetzt gut, wenn man über einen Haaland redet, wo wir nehmen am Montag auf, gegen Brasilien 2 Goals schießt, wo man dann schon auch staunt, okay, also Brasilien, Verteidigungsarbeit, und das sind eigentlich Spieler, die das können. Also Gabriel, der bei Arsenal spielt und einem Haaland Anlauf zugesteht, um nachher einen Kopfball versenken. Das finde ich dann schon auch erstaunlich. Also ich weiss nicht, wie du das einordnest. WM von den Superstars, und es ist immer ein bisschen billig, das nachher eben mit Fehlern von anderen zu erklären. Aber jetzt gerade in dem Fall Haaland, das erste Goal, kommt er wahnsinnig viel Platz für den zweiten auch. Also der Schuss ist gut, aber also hat, ich weiss nicht, Körperkontakt hat er länger nicht gehabt vorher, bevor er abschließt.
Ja, ich bin deiner Meinung, Manuel. Ich glaube, so in einem Niveau zwischen die zwei, wo international ja top spielen, Arsenal, City und auch Paris Saint-Germain mit dem nebendran der Compagnon. Ich glaube, deiner Meinung, Florian, ja, die sind vorne dabei, die Herren. Es war eine lange Meisterschaft gewesen, die sie hatten. Aber sie machen doch die Goal. Und da kommt der andere Punkt. Ja, wie viel Freiheiten, oder, wir wissen ja, ein Haaland hat einen linken Fuß. Der Haaland hat einen guten Schuss. Ja, dann muss ihm nicht den Raum geben. Also jetzt kommt Qualität gegen Qualität. Ja. Aber was mich überrascht, ist doch, dass die du genannt hast, ihre Goals schon machen. Du musst sie immer zuerst machen. Und ein Messi hat schon sein Alter, aber ist vorne dabei. Und er hat es vom ersten Spiel gezeigt, dass er ehrgeizig ist. Und die anderen auch, weißt du, Champions League Meisterschaft, da hast du dann schon Belastung. Aber da musst du dann einfach sagen, okay, Hut ab. Ihr seid da, ihr zeigt, was ihr könnt. Dass der Gegner dann ihnen das lässt, das ist wieder etwas anderes. Aber wir sind wieder bei der Qualitätsfrage. Aber das finde ich richtig, was du sagst. Die sind, die zeigen, die Herren, die Leistung bringen in der Meisterschaft. Wir schreiben alle oder ihr schreibt alle. Das sind Topstaren. Aber sie bringen es.
Ja, also, und vor allem hat man bei allen das Gefühl, was man ja manchmal auch so, dass, weißt, dass es im Team vielleicht mal nicht so gibt oder dass das Ego grösser ist als Team. Und jetzt gerade bei den Franzosen, wo gegen Paraguay eigentlich, also Paraguay hat ja eigentlich am liebsten eine Pappschlägerei gehabt, oder? Mhm. Statt einem Fußballmatch. Ich glaube, da hätten sie sich wohl
fast geschafft.
Wir hätten es fast geschafft. Genau. Also ich glaube, die ersten Goldmedaillen sind vergeben. Matthias Galassa ist für mich die Nervtröte vom Turnier. Oder, also auf Englisch ist es Shithousery, man kann das nicht übersetzen. Es ist einfach alles, was man am Fußball kann blöd finden. Also Schwalbe kombiniert mit Ellbogenschläge, kombiniert mit Foul, kombiniert mit Umschupfen, mit am Schiri umeinander motzen. Alles dabei gewesen. Ohne geile Karten durchgekommen, top.
Also die ganze paraguayische Mannschaft.
Der Assistenztrainer ist nach dem Schlusspfiff dann noch verwartet. Der
hat es einfach übertrieben.
Der hat es wirklich übertrieben. Wahnsinn. Und der Schiedsrichter, der Ilgis Tantachev, ist für mich Pfeifer vom Turnier. Also wie der das Spiel geleitet hat. Und ich habe dann gedacht, bei der usbekischen Liga muss man wahrscheinlich messen, muss man vor dem Abpfiff anmelden, aber sonst ist eigentlich alles okay. Also was?
Ich weiss nicht, ob das die Linie von der usbekischen Liga ist. Ich sehe ein Problem, was sich ein bisschen angekündigt hat, und muss vorausschicken, ich habe das echt gut gefunden, dass man der Schiedsrichter die Weisung gibt, Leute relativ viel laufen. Ich glaube, das ist grundsätzlich gut für das Turnier, also für den Fußball generell, dass man nicht jeden Seich pfeift und der Spieler die Chance gibt, Plattitüden, Spiel zu entscheiden und nicht grundsätzlich alles pfeift. Aber das bedingt dann logischerweise auch, dass irgendwann, wenn es kippt, der Schiedsrichter in der Lage ist, mal Stopp zu sagen und dann vielleicht doch einzugreifen. Das ist jetzt im Kollegen aus Usbekistan definitiv nicht gelungen. Jetzt auch letzte Nacht, was ist es, der Iraner, der gepfiffen hat, England-Match, oder? Ist korrekt. Habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, also dort rein die Interaktion mit den Spielern, also was ist aus dieser Captain's Rule eigentlich geworden, dass nur der Captain mehr oder weniger schwätzt mit dem Schiedsrichter. Ich habe das Gefühl, ist irgendwie in der Vergangenheit. Also die werden bedrängt und finden dann auch kein Mittel, irgendwie zu stoppen. Also ich glaube, jetzt ist der Moment schon da, wo die Schiedsrichter sich auch müssen, irgendwie entscheiden. Doch, also zwei, drei harte Entscheide in einem Fußballspiel sind halt nötig, um das kommen wir nicht um. Der Paraguay-Match ist irgendwo der Gipfel von deren Entwicklung jetzt gewesen. Ich hoffe, man fährt das jetzt ein.
Also, es ist auch bei Norwegen, Brasilien, am Schluss hat es x Rudelbildungen gegeben. Der Vini Junior ist durch einen Linienrichter halber bedroht. Es gibt einfach keine Karte. Bei Paraguay hat der Linienrichter es nicht einmal geschafft, dass Paraguay den Abstand beim Eckball eingehalten hat. Der Linienrichter ist gegangen, ja, stehen hinter. Die anderen gesagt, ja, nein, mach ich nicht. Und der Schiedsrichter gibt kein Geld, oder? Beim Penalty, wo Frankreich hat, geht der andere hinten noch den Penalty-Punkt verkratzen mit dem Schuh. Nicht, keine Verwarnung, nicht. Er hat die Spieler nicht aus dem Strafraum bekommen. Und dann frage ich mich schon, ich habe den Sandro Scherer gesehen bei einem Riesenmatch in Genf, wenn wir dort haben können zuhören. Also, da frage ich mich dann, wieso pfifft der nicht? Weil, wenn er so würde leiten wie in der Schweiz oder in der Champions League, dann sagt er, du, wenn du in 3 Sekunden jetzt hier nicht weg bist, hast du Geld. Und dann würde er auch von Gali zücken, oder? Also, ich finde es wirklich, aber was ich an den Franzosen haben mögen, dass sie das wie an sich haben abperlen. Also, vor allem der Mbappé, oder? Er hat am Schluss gelacht, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat sehr viel gelacht.
Sich wahrscheinlich, glaube ich, wirklich an den Kopf gelenkt. Mindestens innerlich. Und dachte, Kollege, was machen die?
Ja.
Aber das finde ich schon erstaunlich. Sonst redet man immer davon, man muss die Stars schützen, oder? Also, wir unterstellen jetzt implizit der FIFA dann zum Teil auch, Ronaldo ist wichtig, dass er von Anfang an spielen kann. Man schaut, dass dem möglichst nichts passiert, sogar wenn er selber noch rot gesehen hat. Also, da vermisse ich dann schon irgendwo den Punkt, wo ein Offizieller sagt, okay, ob jetzt starr oder nicht, aber also wenn du bei einem Eckball kannst mehr oder weniger ungestraft einen in die Mangel nehmen, der sonst grundsätzlich immer sofort abpfiffen wird und der Schiri erklärt die Regeln noch einmal, obwohl alle die Regeln kennen.
Ja. Schupfen ist verboten und man darf nicht mit Sand schiessen, oder? Das hast du deinen Kindern auch gesagt, nämlich an Schiri.
Ja. Wir sind wirklich in einem Thema, wo momentan sehr viel Unruhe drin ist. Ja. Jedes Spiel kannst du momentan gut picken. Und du hast vorhin etwas, für mich sehr interessant, warum hat der Sandro Scherer noch kein Spiel geleitet? Und hat wirklich Top-Leistung gezeigt. Also du siehst, ich habe das Gefühl, intern in der FIFA, bei den Schiedsrichtern, oder, da ist Druck gekommen, da ist vielleicht Unruhe drin. Und zuletzt komme ich auf den Einpünktchen, eben mit der roten Karte, wo wir jetzt haben. Hey, alles, ich glaube, das kannst du alles zusammen tun, momentan.
Mhm. Ja. Und ich habe
dann. Das ist nicht gut.
Nein, das ist nicht gut. Und ich habe dann noch die absolute Verschwörungstheorie, auf welcher Seite sind Franzosen? Sie sind auf der Amerikanerseite.
Im Tableau.
Im Tableau. Genau, das wäre der Halbfinale, das wäre der Halbfinalgegner von den USA. Also es ist wahrscheinlich vermutlich. Aber lasst uns doch zu den Schweizer kommen.
Schön.
Schweiz-Kolumbien. Fangen wir mit der Vergangenheit an. 1994 hast du gegen Kolumbien geschootet mit der Schweiz. Die sind aber schon qualifiziert gewesen. Die haben eigentlich können das gemütlich nehmen, das Spiel, oder?
Ja, gemütlich. Nicht direkt. Wir haben einfach nicht dürfen hoch verlieren. Und wir haben gewusst, Kolumbianer können Fußball spielen. Sie haben gute Fußballer, aber sie können auch enorm provozieren. Und dort haben wir auch gewusst, auch vom Roy, von der Mannschaft her, schau, wir müssen auf San Francisco. Wir haben zwei Spiele in Detroit oben gehabt. Wir sind aber nach San Francisco. Hits, Hoffnungsspiel, sie werden alles versuchen. Mit jedem Trick kommt das und jenes. Reingehen, konzentriert bleiben und Ordnung haben. Das war das Ziel. Ja. Wir haben jetzt nicht unbedingt ein Spiel gewinnen. Wir haben einfach gesagt, wir müssen stabil, defensiv gut stehen. Sie müssen etwas machen. Aber sie haben schon eine gute Mannschaft gehabt.
Und Carlos Valderrama ist die persönliche
Gegner? Mein grosser Freund, ja. Ja,
genau.
Ja, nein, die Aufgabe habe ich mit dem George zusammen angeschaut und dann mit dem Roy. Dazu mal, wir haben gewusst, es läuft alles über ihn. Dann haben wir, hat er, der Roy mich gefragt, gehst du auf ihn? Ja, dann sage ich, ja, ich gebe mein Bestes. Und dann war es noch interessant in 90 Minuten gewesen.
Ja. Hat er Tipps gegeben zu Haarpflegeprodukten? Oder was wirft man sich da so an den Kopf für so ein Spiel?
Nein, du hast, er hat auch lange Fingernägel. Nicht okay. Nur, zwei hat er gehabt. Das sind auch gefährliche Waffen, weißt du, in dem Sinn. Aber er ist schon ein riesen Fußballer. Ein riesen Fußballer, ein guter rechter Fuss. Und, ich habe gewusst, wenn wir ihn ausschalten können, ja, haben wir schon viel erreicht. Aber sie hat noch andere, also Asprilla, Rincon und alle, die sie geheissen haben.
Sie sind eine Art Keimfavorit geworden.
Ja, ja, darum sage ich.
Sie sind recht gehypt.
Aber wir haben das wirklich grossartig gemacht.
Ja. Dann gibt es ja die verrückte Geschichte, oder? Vom, und jetzt, ich sage immer Pablo, aber er heisst eben nicht Pablo, vom Andres Escobar, wo Eigengoal schießt, nicht für euch, sondern gegen die USA und nachher wenige Wochen später verschossen wird in Kolumbien. Wie hast du das damals?
Traurig. Ja, ist ein ehemaliger Youngball-Spieler gewesen, der seine Qualität da gezeigt hat im Schweizer Fußball. Und wenn wir reden wieder, wir haben vorher über die Schiedsrichter, über die FIFA, und jetzt müssen wir über ein Thema reden. Du gehst an ein Spiel, machst zwar das Eigengoal, scheidest aus und ein paar Wochen später gibt es dich nicht mehr. Also das hat mich schon traurig. Aber das macht dich traurig. Und du hast sogar den Spieler kennt, den Mensch kennt. Und dann heisst plötzlich du heimgekommen und ist nicht mehr.
Also wir hoffen, dass das Spiel keine so Konsequenzen wird haben, wo jetzt die Schweiz gegen.
Ja, aber es ist doch traurig, wenn wir über so. Aber wir gehen in den Sport, wir gehen in den Fußball, wir wollen alles Stadion, wir wollen Freude haben und dann kommst du heim und dann heisst es nur noch Peng. Ha? Hoffe es nicht.
Nein.
Wünsche es niemandem.
Nein.
Wirklich nicht.
Valderrama, mit dem VAR hat er aber den Match wahrscheinlich nicht fertig gespielt, oder? Damals?
Damals glaube ich nicht, nein. Ja. Aber vielleicht wäre er dann nur auf Bewährung gewesen, weiss, also, wenn etwas meinst, passiert wäre.
Du meinst, nein. Man hätte doch vielleicht noch das Hintertür. Also, man muss dazu sagen, für die jüngeren Semester, wo die Szene vielleicht nicht ganz so präsent hat, das ist ein Ellbogen-Check gewesen.
Ellbogen, ja.
Ins Gesicht.
Ja, aber auch das ist wieder sehr provokant. Das kann am Dienstag auch wieder passieren. Ja, wenn sie wissen, das sind Südamerikaner. Sie sind aggressiv, sind schnell, können Fußball spielen, aber provozieren können sie enorm. Ja. Da musst du ruhig bleiben.
Ich habe auch das Spiel Kolumbien gegen Ghana geschaut, wo von Ghana wirklich wahnsinnig enttäuschend wenig gekommen ist. Aber man sieht, das wird physisch, das wird körperlich, das Spiel. Und Kolumbien ist tatsächlich eine Mannschaft, die richtig Lust hat am Angreifen. Das kann man, glaube ich, über das ganze Turnier sagen. Darum, also, wenn man jetzt so die weitere Weltöffentlichkeit anschaut, die haben alle das Gefühl, Kolumbien ist Favorit. Das wird ein Spiel, wo die Schweizer müssen bereit sein, eben, dass es halt, man liegt dann mal am Boden, man spürt vielleicht auch mal irgendeinen Ellbogen irgendwo, man datscht zusammen, oder?
Ja, aber da haben wir die ersten Minuten Algerien müssen. Die ersten Minuten habe ich auch gedacht, hoppla, da geht etwas. Und dann kommst du im richtigen Moment, kannst das Goal schiessen. Das kann er jetzt am Dienstag ab. Aber ich finde, Kolumbien hat eine interessante Mannschaft. Einzelspieler sehr gute. Ja, aber wir haben auch Qualität. Wir haben einen Kobel im Goal, wir haben einen Akanji bei Inter Mailand, einen Chaka, der jetzt in England das zeigt, einen Embolo, der es überall zeigt, und die Jungen, alle nebendran, ein Freuler, der seine Erfahrung gesammelt hat in Italien, wo er war, und die Jungen nebendran, die hungrig sind. Also wir müssen uns nicht verstecken. Was wir müssen klar werden, und das glaube ich, das macht der Murat mit seinem Trainerstab und die Spieler selber, es wird ein Spiel sein, wo du dich einfach nicht darfst provozieren lassen. Da einfach Fokus, unser Spiel.
Also die Rahmenbedingungen werden schon noch spannend. Also man geht davon aus, dass das Stadion in Vancouver zum überwiegenden Teil mit Kolumbianern wird gefüllt sein, so wie es jetzt eigentlich immer war, wenn Kolumbien gespielt hat an dieser WM.
Also gegen Ghana war das ganze Stadion geil und riesige Stimmung, so, zumindest so jetzt am Fernsehen gewirkt.
Das ist schon mal ein Faktor in irgendeiner Form. Heisst jetzt nicht, dass wir wegen dem verloren sind. Und also ich finde den physischen Aspekt schon noch spannend, oder? Also ich glaube nicht, dass wir das Paraguay 2.0 werden erleben, aber du hast, wenn die Mannschaft anschaust, also was ihnen eigentlich fehlt, ist ein Mittelstürmer, der verlässlich in der Lage ist, das Goal zu treffen. Da hat man jetzt auch irgendwie recht rotiert in den letzten Monaten. Jetzt hat sich der
John Gordoba
noch verletzt, ja, wo man sich eigentlich irgendwie darauf festgelegt hat. James Rodriguez hat mindestens ein bisschen den Schnuppen gehabt im letzten Match. Was das jetzt für unser Spiel heisst, weiss ich nicht.
Schnell zu James Rodriguez, also wo ja damals mit einem Schuss zu Real Madrid gewechselt ist, oder 2014.
Er hat schon eine gute WM gespielt.
Aber es ist so, glaube ich, irgendwie in dem Moment, wo der Ball rein ist, hat man bei Madrid gesagt, den holen wir. Wie viele Clubs hat er gehabt, seit er das Goal geschossen hat? Kleines Quiz.
In der Bayern.
Es ist gemein, ihr müsst nicht alle aufzählen.
Nein, das weiss ich.
Schwierig. Also machen wir
8. 8 im Ganzen.
Ja, was sagst du, höher oder tiefer?
Wieder 10.
Also
oder
8.
Wieder, was sagst du, Manuel?
8. Höher oder tiefer?
Jetzt ist er in Minnesota.
Höher.
Thierry hat recht, 9.
Oh,
und bei Minnesota ist er auch nicht mehr. Erst seit dem 1. Juli ist er zusammen mit dem Ricardo Rodriguez
und
dem Remo Freuler bei der Arbeitslosenkasse gemolden. Genau. Er hat 9 Clubs gehabt in 8 Ländern auf 4 Kontinenten. Das ist also...
Das ist der Lutz Pfannenstiel von 10er und 20er
Jahren. Vielleicht ein Regal, Lohnklasse.
Mit ein bisschen mehr Ballgefühl.
Oben drüber, genau.
Unbedingt. Nein, aber also es wird physisch, ich glaube, die Innenverteidigung, das könnte für den Brelembo noch lustig werden, wo jetzt eigentlich auch jemand ist, der physisch kommt, aber ich glaube, da schon noch mal einen Test wird haben. Und dann, was mir aufgefallen ist, die schiessen wahnsinnig viel. Die letzten zwei Matches 44 Schüsse. Ich glaube aber, wenn man die Expected Goals, dann bist du echt du, Florian.
Ich habe jetzt nicht gerade aufgeschrieben.
Aber die sind dann doch recht tief gewesen. Das ist nur, also viel von ausserhalb vom 16er, was zum Teil sicher damit zusammenhängt, dass jetzt Ghana nicht wahnsinnig viele Ambitionen gehabt, nach vorne etwas zu machen. Aber deutet für mich eben auch so ein bisschen darauf her, man hat im letzten Drittel dann vielleicht nicht immer die Lösung. Mindestens wenn man als Gegner der Luis Diaz, den wir jetzt gar noch nie erwähnt haben, sollte man vielleicht noch Bayern-Flügel und sehr gute Saison gehabt. Logischerweise eigentlich dann auch der Mann, wo uns richtig Ärger bereiten könnte. Also man ist irgendwie mutig abzuschliessen, ob man es dann immer aus den bestmöglichen Positionen macht, das ist ein bisschen die Frage. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt in der Nacht auf Dienstag. Schweizer Zeit ist es. Nein, stimmt nicht.
Dienstag Abend.
Doch, Dienstag Abend. Sorry, jetzt bin ich völlig verwirrt. Zeitverschiebung.
Was sie gerne machen, ist, dass sie die Abwehr auf eine Seite ziehen. Und nachher, wenn der Hammes dann ein bisschen Raum hat, das kann er aus dem Stand machen, dann muss er nicht zu fest säckeln, dann schlägt er den Seitenwechsel. Und wenn du dann den Luis Diaz links frei hast, also, der rechte Außenverteidiger, der bei der Schweiz ja ein Dauerthema ist und jetzt zuletzt Denis Zakaria ja einen tollen Match gemacht hat gegen Algerien. Das bleibt ein Thema. Ich glaube, das rechts aussen dort muss man schauen, dass es dicht hält. Das ist wirklich also recht spannend. Sie haben, die Kolumbianer probieren das so hier und her. Und die Algerier haben das in der ersten Halbzeit einmal geschafft gegen die Schweizer, wo sie die Abwehr nach rechts überzogen haben. Und dann ist der erste Abschluss gewesen, wo dann der zum Glück den Ball nicht getroffen hat. Und nachher gibt's nach dem 2-0 die einzige Chance eigentlich, wo der Denis Zakaria den Ball abwehrt. Aber der wehrt er eigentlich nur darum ab, weil er komplett falsch steht. Nämlich viel zu weit im Zentrum, wo sie sich auch so nach links, also das wird so das Thema sein. Die Aussen muss man die Löcher dicht machen. Oder der beste Goalschütze von Kolumbien ist auch der Rechtsverteidiger. Also, das sagt ja auch etwas darüber aus, wie die Schütze.
Oder? Wo aus der Premier League bekannt, ein bisschen vorwärts gegangen hat, ist genau. Aber möglicherweise dann auch der Moment oder der Ort, wo man sich verwünschen kann, oder? Also im Kont.
Also muss man gleich schütten wie gegen Algerien, Giri?
Muss man gleich schütten. Das weiss der Muri mit seinen Trainerstab und der Mannschaft. Aber vorhin der Manuel hat schon etwas Interessantes gesagt. Sie sind lauffreudig, sind spielfreudig, sie wollen poweren nach vorne. Das haben die Algerier auch versucht. Aber unsere Nazi hat das gut, taktisch gut gemacht. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier wieder, wie du auch vorhin gesagt hast, Florian, versuchen, von über eine Seite in die andere schnell zu wechseln. Und da wissen wir, ein Diaz hat die Qualität. Aber wir müssen, ich glaube, wenn wir, ob es der Zakaria, ob es der Widmer oder der Rodriguez auf der anderen Seite, wenn sie alle spielen, man muss einfach klar sein, es geht miteinander, wir müssen miteinander verteidigen. Und das haben sie auch bis jetzt gemacht. Aber man muss auch wissen, Kolumbianer haben Tempo, haben 1-gegen-1-Spiel, das wollen sie. Und da muss man den Kampf annehmen.
Ich habe gedacht, wo bei Ghana ist im Mittelstürmer ab und zu mal der Ball ein bisschen weggesprungen. Und wenn ich dann so, der Breel hat ja auch so, wenn er ins Zentrum angespielt wird, spickt der Ball amigs so 2, 3, 4, 5 Meter weg vom Fuß. Und ich glaube, das dürfen wirklich nicht passieren. Also, da sind sie wirklich richtig. Also, weißt, da wird nicht zweimal noch der Querpass gespielt, sondern wenn sie im Zentrum dort den Ball verwischen, dann macht's Tack. Dann geht's gegen Führen und dann haben sie Speed. Und das willst du wirklich, wirklich nicht erleben.
Ja, aber wir reden jetzt immer, also wir spielen jetzt ein bisschen Playstation. Ja. Ja, nachher dann am Dienstagabend wird das Spiel, ich sage, wenn jeder die Leidenschaft drin hat und jeder seine Aufgabe macht und jeder für die Mannschaft denkt, du kannst immer, es passieren immer Fehler. Ja, aber ich habe eins auch gelernt, du musst schon parat sein, wenn du den Ball hast oder wenn mir die Nazi den Ball hat, musst du auch parat sein, was passiert, wenn du den Ball verlierst. Du musst gut organisiert sein und das wird auch wichtig sein.
Und da hat mir das Spiel gegen Algerien eigentlich mit Granit Xhaka und Remo Freulo, wo Granit hat ja nicht so dominant gewirkt, habe ich auch überall gelesen, also was ich im Stadion habe, dann nochmal ich habe das Gefühl gehabt, immer dann, wenn es darum gegangen ist, dass man ein bisschen unter Druck gekommen ist und dass man einfach mal einen einfachen Pass gebraucht hat, damit man den Ball hat können zirkulieren lassen, um eine kleine Linie mal zu überspielen, so ist eigentlich der Granit immer der gewesen, der die Ball gespielt hat. Und der Remo Freuler nebendran auch wirklich ein gutes Spiel, ein ruhiges Spiel gemacht. Und die Ghanaer haben ab und zu, wahrscheinlich ist es ein Fehler gewesen von ihnen, der Trainer hat es wahrscheinlich zusammengeschissen, aber ab und zu haben sie mal auch den Ball zirkulieren oder so. Und dann habe ich plötzlich gedacht, okay, und jetzt ist bei Kolumbien plötzlich zwischen den Sechser, dort wo James Rodriguez noch müsste sein, und der Innenverteidiger, dann hat es plötzlich eine Lücke. So. Mhm. Und dort konnte ich mir aber schon gut vorstellen, dass mit Freulo und Xhaka, dass man eben genau zwei Spieler hat, die das eben sehen und dann gerade den Ball spielen können. Und dann sehe ich noch schon wieder der Johann Zambi losgaloppieren, oder? In diesen Räumen innen. Also, so stelle ich mir das an der Playstation vor.
Also, man muss, das Beste, wenn man im Voraus sich das ausmalen kann, wie es könnte laufen, und dann kommt es sowieso anders. Das ist auch klar. also, es wird alles hinfällig in dem Moment, wo abpfiffen wird, was wir hier besprechen. Ich finde, du sagst etwas Spannendes, oder etwas Richtiges, Florian. Also, das zentrale Mittelfeld der Schweizer Nazi. Ich meine, also, was Granit Xhaka für Qualität hat, ist eh bekannt. Ich meine, Blerim Cimeili hat bei uns davon geredet, er hat das Gefühl, der Granit sei bei 60% fangen.
Das habe ich ein bisschen überraschend gefunden, weil ich habe ihn wirklich nicht bei 60% gefunden gegen Algerien.
60% ist vielleicht auch ein bisschen wenig, aber an sich ja gut. Wenn noch mehr möglich ist, ist ja okay für einen weiteren Verlauf vom Turnier. Bis jetzt hat es gelangt, aber wir haben auch, was rum ist, und, also, das kannst du
mal
besser beurteilen. Aber, das Gefühl, der DNA von dieser Nazi ist mittlerweile auch ein Verständnis und ein Wissen, wie spielt man wichtige Spiele grosse Spiel, jetzt kann man sagen, im Achtelfinale an einer WM hat es nachher nie weitergelenkt. Das wäre jetzt dann wirklich mal der Moment. Und dort sehe ich auch einen Vorteil gegenüber den Kolumbianern, die jetzt zwar eine sehr gute Südamerika-Quali gespielt haben und jetzt an der WM außer gegen Usbekistan, gegen das mächtige Usbekistan, auch noch kein Goal kassiert haben. Also, die wissen offensichtlich schon, was sie tun, aber das ist eine relativ kurze Zeitspanne von der Konsistenz. Und die Schweiz hat jetzt, das wissen wir auch, seit einem Jahrzehnt plus eigentlich das relativ hohe Level. Und dort erarbeitet man sich meiner Meinung nach auch, ja, so, zum einen Selbstbewusstsein, aber auch das Wissen, wie machen wir das nachher im entscheidenden Moment. Aber eben, also du
nein,
hast die Mannschaften gespielt.
Nein, Manuel, das ist ein riesen Vorteil. Du hast Akanji Elvedi. Die haben schon, wie lange spielen die schon Turniere miteinander? Du hast Chaka Freuler, Embolo, die Achs ist da, der Kobel hinten hat seine Erfahrung über Dortmund, ist jetzt das erste Mal als Nummer 1. Aber das ist sehr wichtig, ein Achs haben, der sich kennt, der Ruhe ausstrahlt. Rodriguez Wittmer auf der Seite, die kennen das auch. Also du hast die meisten schon, die grosse Turniere schon gespielt haben, schon ziemlich nahe am Viertelfinale und das beruhigt für die Jungen. Ja? Und weil du vorhin gesagt hast, Dominanz vom Chaka, ja, er strahlt's aus. Und das ist für die Offensive. Sie wissen, unser Captain, unser zentraler Spieler ist auf der Position. Er muss nicht immer, weiss nicht was liefern. Aber er ist präsent. Wir hören ihn ja nicht, aber er redet. Und das macht den anderen, befreit das. Aber es kann sein, dass er am Dienstagabend dann wieder total Pass und das und jenes, wo er das draus machen kann. Ist gut. Aber ich finde, ein Chaka ist sehr wichtig mit dem Freuler zusammen, mit dem Remo im Zentrum, weil das gibt Energie für Ndoye, Vargas, Embolo, Mazambi, all die, die da vorne spielen. Hinter mir sind zwei Erfahrene. Und noch eins weiter hinten ist ein Akanji, der bei Inter Mailand, er spielt ja nicht, weiss nicht wo, er spielt bei Inter Mailand und ist präsent. Das ist für den Gegner unangenehm, aber für den Mitspieler ist das enorme Ruhe, die er ausstrahlt. Und das gibt ihnen die Power. Und das ist unser grosser Vorteil.
Ich finde es lustig, es ist mir jetzt gerade während des Geschäfts durch den Kopf gegangen, die interessantesten, spannendsten WM-Spiele von der letzten Turnier sind die gegen Serbien gewesen. Und die sind wahnsinnig über die Emotionen gekommen, oder? Also dort ist extrem viel Emotion rundum gewesen, aber auch in der Nazi innen mit der ganzen Geschichte, Kosovo, Serbien und so, sehr emotional aufgeladen und die Energie ist umgesetzt worden auf dem Platz und sind packende, interessante Spiele gewesen, die die Schweizer gewonnen haben. Und jetzt habe ich fast das Gefühl, gegen Kolumbien, so wie du sagst, ist es fast besser, wenn du nicht über die Emotionen kommst. Wahrscheinlich kommt eher Kolumbien über die Emotionen. Ja. Und so wie die Schweizer jetzt geschaut haben gegen Algerien, das ist ja sehr kühl gewesen eigentlich, oder?
Ja.
Also sie haben, die Algerier sind gekommen, haben, also, am Anfang, die ersten 10 Minuten wirklich einen tollen Fußball gespielt, wo du gerne zuschaust. Und dann ist sind die Schweizer schnell gekommen und haben gesagt, du stehst jetzt übrigens 1-0, wir ziehen euch jetzt den Stecker. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, jetzt der Match ist genau so einer, wo du eben, sagst, hey, weisst du was, wir machen das, was wir immer gemacht haben, wir wissen, wie das funktioniert, das sieht vielleicht nicht sonderlich spektakulär aus, aber das ist Schweizer Wertarbeit, oder so könnte man das sagen.
Also, du hast es ganz am Anfang von diesem Segment gesagt, wir sind ja so in der internationalen Wahrnehmung und übrigens auch bei den Wettanbietern, also Sporttipp habe ich jetzt gar noch nicht überprüft, wie das denn in der Schweiz umgekehrt ist, aber wir sind eigentlich Aussenseiter. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Riesengefälle ist, das erwartet wird. Finde ich noch eine spannende Ausgangslage, weil wenn wir jetzt aus unserer Optik, aus Schweizer Optik schauen, höre ich jetzt oft, so einfach ist es noch selten gewesen, in ein Viertelfinale zu kommen. Also jetzt muss man sagen, vor 8 Jahren Schweden als Achtelfinalgegner.
Man hätte sich das vorstellen können, dass es längst
ist. Ist grundsätzlich schon auch im Bereich vom Möglichen gewesen. Von außen ist die Wahrnehmung aber noch anders. Jetzt weiss ich nicht, ist das ein Vorteil, dass wir möglicherweise fast ein bisschen unterschätzt werden. Man hat sich eigentlich wahnsinnig viel Respekt erarbeitet als Schweiz. Und das heisst immer, ja, sehr solides Team. Mittlerweile macht man ein bisschen Witz, dass der Rodriguez seit gefühlt der Erfindung vom Farbfernsehen dabei ist. Aber man kennt ja dann die Spieler auch durch das, oder? Also man weiss eigentlich, was wir können. Jetzt, in der Innenwahrnehmung, Kolumbianer können wir schlagen. Pierluigi Tami hat von einem 50-50-Spiel geredet. Und von aussen ist so mein Eindruck, sind wir plötzlich der Underdog.
Ja, aber es ist gut. Also für mich persönlich finde ich das gut. Aber du, was ist das Wichtigste? Ist das, was ich vorhin gesagt habe? In der Kabine innen, im Hotel, sie selber untereinander, sie haben eine Überzeugung. Also sie brauchen nicht mehr 10 Chancen. Ja? Hast du jetzt auch gegen Algerien gesehen? Vielleicht ist das Spiel, am Anfang haben sie Mühe gehabt, aber die erste Chance ist rein. Und was ist denn passiert? Der Gegner fängt an, noch mehr gedanklich zu machen und sie sind präsent. Und das kann Kolumbien genau gleich passieren. Ich gehe davon aus, sie wissen, dass Kolumbien von Anfang kommt und gibt Gas. Und wenn du gut kannst dagegen haben und Ruhe bewahrst, du hast vorher schnelle Spieler, mit einem tiefen Pass bist du weg. Und das wissen der Gegner auch. Aber ich glaube, das ist alles gut, dass sie nach aussen, ja, Kolumbien, ja, Favorit, alles. Aber auf dem Platz wird es noch gezeigt. Und das können sie abrufen.
Ich finde so interessant, so das Power Ranking hat sich ja so also alle Medien machen ein Power Ranking, oder? Bei 48 Teams ist das gar nicht so eine kleine Arbeit, wie der Lukas Werder, der das für uns macht, festgestellt hat. Und, wenn ich so bei englischsprachigen Medien schaue, wie dort so die Mannschaftsstärken eingeschätzt werden, die Schweizer rutschen eigentlich einfach auf, weil andere Teams ausscheiden. Also es hat noch kein Spiel gegeben, wo es nachher geheißen, sie sind einmal runtergerutscht nach dem Katar-Spiel und dann sind sie unten geblieben. Und die sind zum Teil hinter Teams, wo ich denke, ja, aber also...
Aber es fehlt natürlich so ein bisschen der Signature-Win, oder? Also meine bisherigen Gegner Katar, Bosnien, Kanada, Algerien. Also wenn das jetzt nicht Schweiz wäre, sondern Österreich, wo die Match bestritten hat, würde man vielleicht auch sagen... Ja, okay, jetzt müssen wir eigentlich, also müssen schaffen. Du hast nicht wie Kanada jetzt, hat noch auch nicht genützt, ein 6-0 mal gegen Katar, sondern hast dann irgendwie...
Also Kanada, erster Sieg, oder also Kanada hat ganz viel, erster Sieg an einer WM, das erste Mal sich qualifiziert, die haben ja. Ganz Haufen erstes Mal.
Weil also es fehlt eigentlich noch das Ausrufzeichen, oder? Wir schleichen uns so an und jetzt kann man sagen, zum Teil auch wieder der 48er WM geschuldet, weil eben 2018 Brasilien und Serbien in der Gruppe, sind wir nicht im Ansatz irgendwie in der Nähe, was die Gruppenstärke angeht. Du kannst im Umkehrschluss sagen, du kannst einfach nur die schlagen, die sie überhaupt herstellen. Und das hat man, bis auf Katar, hat man das jetzt gemacht. Aber für mich, das ist für mich dann wie auch wieder die Ungewissheit, okay. Ja. Kolumbien wird jetzt sicher der härteste Test. Und für den muss man parat sein. Der Verdacht liegt nahe, dass man es ist. Weil die Mannschaft das in den letzten Jahren eigentlich bewiesen hat, dass sie es im Normalfall ist.
Ja, aber ich glaube...
Die Klimaanlage in Katar ist erreicht.
Aber ich glaube wirklich, dass man sich an die WM wirklich erinnert, braucht es wie der Sieg. Also es ist ja schon krass. Also, eben, wo du 94 in den USA gewesen bist, bin ich daheim auf dem Kanapé umeinander gegumpt, oder? Ich kann mich noch erinnern, die Qualifikation überhaupt, ja. Dass man,
in dieser Schweiz Gruppe, ja.
Geht an ein Turnier in einer Gruppe mit Italien, qualifiziert
sich. Portugal, Schottland.
Ja, also, das ist ja absolut, da hat ja eigentlich schon das Vorstellungsvermögen übertroffen, oder? Mhm. Und dann gewinnt man auch noch ein Match und kommt weiter und so. Und heute ist wirklich so tatsächlich so, dass man sagt, ja gut, eben, man schaut die Gruppen an, ja gut, also wenn du da nicht Gruppenerster wirst, bist du schon fast gescheitert. Dann sagt man, ja, Algerien ist halt, ja, dann muss man eigentlich auch schlagen, oder? Kolumbien ist auf Augenhöhe, aber wenn du wirklich willst, dass die WM, glaub, so richtig in Erinnerung bleibt, du brauchst ein Spiel, und das Spiel ist nicht das gegen Kolumbien. Selbst wenn du das gewünscht, wird es dann erst das Viertelfinale sein, wo du dann
vermutlich... Wie der Match läuft gegen
Kolumbien. Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn es ein riesen Super-Duper, ich weiss nicht, was ist. Aber das ist schon noch verrückt. Also, dass der Schweizer Nazi so weit ist, dass man sagt, ja, okay, also bis jetzt ist Business as usual, oder? Jetzt fängt es richtig an.
Ja, sorry, aber weißt, wir nehmen das auch so auf, jetzt auch nicht negativ oder Arroganz bewerten, der Ketten, der zu Recht sagt, ich will Weltmeister werden, das ist ihm sein Recht, weil er hat doch in Top-Vereinen gespielt und ist Meister geworden in Deutschland und jetzt spielt er Sonderland und ist dort. Und sie haben eine gute Entwicklung, es ist das, wie du sagst, immer in Achtelsfinale gekommen, ja. Und jetzt wollen sie selber auch weiterkommen. Sie sagen, wenn wir das schaffen, dann haben wir es geschafft, das, was du sagst. Dann haben wir etwas Spezielles. Der Muri sagt auch, wir haben eine gute Mannschaft. Der Herr Knebel sagt auch, die Mannschaft hat Power, die spielt einen guten Fußball, wir wollen weiterkommen. Also wir warten alle aufs nächste Treppchen. Weil Achtelsfinale ist für uns heute alles normal. Aber es ist nicht normal. Ja, wir sind nicht so ein grosses Land. Wir haben nicht die Breite, die andere haben, die vielleicht schon die Hause sind oder noch nie dabei gewesen sind an diesem Turnier. Darum, es ist schon jetzt eine gute Leistung, aber zum Weiterkommen, zu dem sagen, wie du jetzt sagst, hey, wir wollen etwas Spezielles von diesem, müssen wir in das Viertelfinale reinkommen.
Aber es geht ja darum, Geschichte schreiben. Also Murat Yakin könnte zum erfolgreichsten Nationaltrainer ja werden, oder?
Aber darum kommst du auf den Punkt, Achtelsfinale ist normal. Ja? Für den Murat, für die Spieler, für den Verband wäre Viertelfinal grossartig.
Haben wir eigentlich, also machen wir eigentlich den Titel? Schreibt heute Geschichte oder was titeln wir eigentlich?
Raten wir noch nicht. Raten wir noch nicht. Wir haben noch fast einen ganzen Tag Zeit, um uns das zu überlegen.
Kann noch viel passieren von der FIFA.
Möglicherweise die Richtung gehen. Nein, wir haben auch herausgefunden, tiefgehende Recherche, dass Vancouver ein guter Ort ist für Schweizer Sportler. Vancouver 2010, 6 Goldmedaillen geholt. Und Fabian Humma, der schnellste Hattrick in der Geschichte vom, mindestens von der Frauen-WM. Dürfen wir jetzt nicht darauf behaften, dass es bei den Männern nicht vielleicht doch noch einer schneller war. Also es gibt ganz viele gute Omen, das ist schon mal nicht so schlecht. Super. Das wissen auch die Kolumbianer, die im Stadion sind, halt nicht. Und auch die nicht. Von dem, das könnte noch so ein bisschen das Problem sein. Aber da müssen wir jetzt durch.
Du meinst, Luis Diaz hat keine Zitterungen genommen, weil er weiss, dass dort mal Goldmedaillen gewonnen worden sind.
Gut, ich weiss nicht, wie Wintersport noch fein. Wer mitbekommen, wie der Mike Schmid im Skicross damals, wie ein Besessener die Piste zu dir abbrettert ist. Nein, also, abgesehen von Dario Colonia, Didier Defago, Carlo Janka. Ein paar ganz, für uns grosse, ich weiss jetzt nicht in Kolumbien, möglicherweise Liger. Nicht unbedingt der Begriff, das ist, muss man fairerweise zugeben.
Ich lese jetzt den Witz, der mit Schnee zu tun hat, der in meinem Kopf kam, ist einfach aus mit ja, das Kolumbien.
Finde ich gut.
Ich bin ja eben von Anfang an euphorisch gewesen, darum schauen wir noch ein bisschen führen. Also der nächste Gegner wäre vermutlich Argentinien oder Ägypten. Also auch dort zwei Superstars, die aufeinandertreffen, wobei der Mohamed Salah bis jetzt eher so sich diskret, gentlemanlike im Hintergrund so bewegt hat. Also, aber ich spüre, ich bin immer noch überzeugt, ein Halbfinale ist möglich. Nicht, dass ich sage, man muss in ein Halbfinale kommen. Aber Argentinien, das haben wir gesehen gegen Kap Verde, die sind am Schluss gekocht gewesen. Man sieht, also, die Mannschaft ist nicht 4 Jahre besser geworden seit dem WM-Titel, sondern 4 Jahre älter. Und Ägypten, das wäre wieder so auf Augenhöhe oder fast ein bisschen, also.
Es ist doch alles auf Augenhöhe. Ja. Aber, ich hatte jetzt nicht von Viertel, Halbfinale kommen, wieder auf den Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Unsere Nationalmannschaft hat einen riesen Vorteil. Es ist eine eingespielte Mannschaft. Sie haben Turnier schon zusammen gemacht und die haben Erfahrungen gesammelt. Und die wichtigen Spieler in der Achs, die bewahren wirklich die Ruhe und sind gesund und sind fit. Und das macht viel aus an einem Turnier. Ja, sie sind einem im Kopf klar. Da kommt Tagesform. Aber sie haben das Fundament, ist sehr, sehr fest.
Wenn du Punkt sagst, es könnte ja sein, dass die Entscheidung vom Punkt fällt. Penalty schiessen. Früher haben wir immer gesagt, das ist reine Glückssache. Ich glaube, man hat sich ein bisschen davon gelöst, oder? Von dem, der australische Nationaltrainer hat, glaube ich, bewiesen, wie man es garantiert sicher nicht machen sollte. Also zuerst nimmt der Goalie raus, wo eigentlich gutes Turnier geschüttet hat, zu einem anderen Goalie einzustellen, der dann nie auch nur in der Nähe vom Ball ist. Dann lässt er als erster Innenverteidiger schiessen, der in seinem Leben noch nie eine Penalty geschossen hat. Ja. Und dann muss noch der arme 18-Jährige, wo meine grosse Tochter ihn am liebsten in den Arm genommen hat, schon bevor er den Penalty geschossen hat, weil er schon so nervös ausgesehen hat, schiessen. So machen wir es nicht. Wie macht man es in Penalty schiessen? Das ist ja auch ein Thema in der Schweiz, oder? Wir haben noch nicht so viel gewonnen. Ausser gegen Frankreich.
Kann man so sagen, ja. Also, das letzte Ausscheiden an einem grossen Turnier war nach Penaltyschießen.
Die Engländer haben verdammt gut geschossen. Ja. Dort haben wir
Also, ich meine, der Australier, also der Goalie-Wechsel, der ist ja einfach, wenn er funktioniert, bist du ein Genie. Und er wird sich irgendetwas überlegt dabei. Also, der Holländer Tim Krul, oder? Ist es gewesen?
Ja,
hat damals funktioniert und
nachher nicht mehr. Hat er zweimal gemacht, ja, oder?
Aber kannst du sagen, immerhin, einmal irgendwie einen Überraschungseffekt hast du dann wahrscheinlich gleich. Das kannst du versuchen. Ich meine, also, ich glaube, Gregor Kobel rein statt Jan Sommer ist tatsächlich ein Thema gewesen, mal in Gedankenspiel vor 2 Jahren. Also, von dem her, jetzt ist der Kobel schon drin, jetzt kannst du ihn nicht einwechseln. Ich weiss nicht, ob man sich jetzt sonst irgendetwas überlegt. Aber,
es geht mir mehr ums Schießen,
also, man ist sich beim Verband dessen bewusst. Also, der Murat Yakın hat von dem Penalty-Workshop geredet, wo man durchgeführt hat. Und, man hat sich nachher nicht wirklich in die Karte blicken, was man dabei gemacht hat. Aber grundsätzlich ist das einzige Vernünftige, dass man sich seriös mit dem Thema auseinandersetzt, sich überlegt, okay, wie machen wir es, was funktioniert vielleicht eher schlecht. Und dann, ja, kommt die Drucksituation,
ja, aber
wo dann möglicherweise gewisse Sachen wieder anders sind. Aber du kannst dich einfach so gut vorbereiten, wie es irgendwie geht.
Ja, aber jetzt reden wir vom 94, kurz. Final. Was war das Final? Brasilien gegen?
Italien.
Und wer hat verschossen?
Furchtbar, ja, Mann.
Geht schon.
Wer hat verschossen? Also, darum sage ich, das mit dem Jung, Alt, Erfahren, nicht erfahren, wenn er reingeht, ist alles Weltklasse. Sogar beim Jüngsten. Ja, darum wäre ich vorsichtig. Vielleicht hat sich auch der Jung gesagt zum Trainer, ich schiesse, ist kein Problem. Es ist möglich. Wir verkaufen es dann wieder anders.
Ja, er hat das sicher gesagt. Also im Training hat er es dann auch gemacht. Hat er nach dem Match, ja, hat er nach dem Match gesagt. Wie hast du Penalty geschossen?
Auch, ja.
Ja, wie?
Die haben gesessen.
Ja.
Ja. Nein, Penalty, glaub mir, Penalty musst einfach ein klares Ziel musst haben. Wenn du den Ball setzt, musst du wissen, dorthin, für oben. Ja. Wenn du jetzt auch gesehen hast, wie der Brasilianer jetzt gestern verschossen hat.
Wie man reisch.
Ja. Ich habe schon vorher im Gesicht gesagt, zu meiner Frau gesagt, der verschießt. Weil du hast plötzlich die Energie nicht mehr, der hat gestoppt. Also, es können wenige das machen, was er gemacht hat. Ich finde, ein Penalty muss eine Ecke haben oder ein klares Ziel und das musst du durchziehen.
Hast du es viel trainiert? Weil, also heute, ich glaube, also Lewandowski...
Du musst schon trainieren. Kane. Also Freistoß, du musst auch trainieren. Du musst Penalty auch trainieren, weil das Gefühl musst du schon haben. Das musst du schon machen.
Aber Drucksituation kann man ja eben nicht... aber
nein, das kannst du nicht trainieren.
Aber wenn du einen klaren Ablauf hast, das hilft wahrscheinlich.
Ja, du musst ruhig im Kopf sein. Und da muss ich ein klares Ziel haben.
Hast du Atemtechniker gehabt oder so?
Damals gang hinsetzt, den Ball und tschüss. Heutzutage gibt es viele Sachen. Ja.
Ich habe mir überlegt, ob sie den Anton Gürgitz schnell einfliegen.
Das ist mir irgendwann im Fall in einem schwachen Moment da durch den Kopf. Das ist ein 26er Kader. Und eigentlich wäre das ja eine Einladung, zu sagen, einen leisten wir uns, wo wir einfach einwechseln. Jetzt ist aber kürzlich die Statistik gerade wieder rumgegangen. Die extra fürs Penalty-Schiessen eingewechselten.
Die verschiessen.
Ja. Wirklich lausig, die Quote. Also, vielleicht hilft es halt schon auch, wenn du ein bisschen angeschwitzt bist und ein bisschen im Match. Könnte sein. Und der Druck ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher, wenn es heisst, okay, du hast genau einen Job, nämlich den jetzt.
Aber unsere Schlagziele hätte ich also gern gelesen, wenn der Anton Gürgitsch im Aufgebot gewesen wäre.
Egal, aber wir werden es nie erfahren. Vielleicht in 2 Jahren.
Nein, aber ich meine, was hat er mir gesagt? Ah, ja, das ist klar, dann nimmt man mit für den einen, die Penalty, wo noch den
Spezialist. Der Blerim und Tobi haben in der letzten Sendung über den NFL-Kicker geredet, wo ja genau in so einem Moment bringst. Das wäre dann unser Kicker. Ist eigentlich dein Solo gegen Rumänien, das müssen wir noch klären, glaube ich. Dein Solo gegen Rumänien oder das von Mansambi gegen jetzt im letzten Match gegen Algerien.
Das dürfen dir...
Das bessere gewesen. Ach. Nein, ich finde, du musst das jetzt einordnen. Also, was macht
also ich tue es für mich, tue ich es einordnen.
Nein, also, du hast das eine gemacht. Wir sind ja Theoretiker, auch Nuchen, wie der Ottmar Hitzfelder mal gesagt hat.
Ja.
Wir wissen in der Theorie, wie es ging. Also, der Knupp hat, habe ich das Gefühl, noch fast weniger müssen machen als der Embolo. Der Embolo hat irgendwann noch einen Gegenspieler im Rücken.
Ja. Ja, aber du siehst die Qualitäten von beiden, oder von mir oder vom Mansambi. Wir haben Tiefe, wir haben Mut gehabt, wir haben ein klares Ziel gehabt, wir haben aber auch Sau gehabt. Ja? Also, ich habe das schon in der ersten Sendung gesagt. Für mich, Mansambi gehört in Nationalmannschaft als Stammspieler. Weil er hat schon gezeigt im Freiburg, was er für Qualitäten hat. Und das macht mir Freude. Er spielt momentan frei aus dem Kopf. Er ist aggressiv, er ist lauffreudig, er ist technisch gut. Und das hat man auch spielen lassen. Ja, und das hat mir Freude gemacht. Zu deinem Thema, ja, das und jenes, ich glaube, beide haben grosse Qualität gehabt.
Also gut. Grosser Diplomat.
Ein Unentschieden zwischen Giacos.
Nein, es geht doch nicht um das. Es geht darum, weißt, ich rede nicht gern von meiner Zeit, ich rede nicht, aber ich sehe gerne einen Mansambi, der das macht. Ja. Und das ist, wir schauen alle gerne Fußball. Und er zeigt doch, ob jung oder alt, keine Erfahrung, ein bisschen mehr Erfahrung, Vertrauen geben. Vertrauen geben, Mut geben, wenn Fehler passieren. Was haben wir geredet von? Nach Katar haben wir gesagt, auf, keine Erfahrung, das. Jetzt plötzlich alle Mansambi. Also, er braucht Zeit und er hat es gezeigt. Und hoffen wir jetzt am Dienstag Abend auch.
Aber erinnerst du dich, wenn du ihn so siehst, erinnerst du dich manchmal und denkst, also weißt du, hast du so das Gefühl, ja, ich weiss jetzt, was er denkt. Ich weiss, worum das so geht. Das ist das Gefühl, also, das ist ja Sport, gibt einem ja Erinnerungen, weil man mit dem ganzen Körper erlebt. Mhm. Und darum, also ich habe auf ganz, ganz tiefem Niveau geshootet, aber ich mag mich an fast jedes von meinen ganz wenigen Goals, die ich als Defensivspezialist geschossen habe, erinnern. Ja. Weil sich das so im Körper, wie, also die Erinnerung und die körperliche Bewegung, ich glaube, das tut sich viel besser verankern. Wenn du ihn da siehst loslaufen, denkst du, ah ja genau, der ist frei, so bin ich auch mal gesehen.
Ja, darum hat er es ja gerade vorhin gesagt. Ja. Das ist nicht nur das erste gegen Algerien. Gegen Ding hat er es auch gemacht, wo er rausgenommen ist im...
Was, im zweiten Match?
Genau. Und er rechts durch in die Tiefe noch dann innen spielt. Er hat, das ist ihm seine Qualität. Ja. Er hat es nicht sein, rechts, links variieren und dann Tiefe, weil er hat den Schritt, er hat einen zweiten, dritten, vierten Gang, wo hopp. Und das muss man ihm lassen.
Also ich freue mich sehr auf den Match. Ich freue mich auch auf den Hattrick vom Balogun heute gegen Belgien.
Ja.
Und die zwei frühen überraschenden roten Karten gegen die belgische Innenverteidigung oder so. Nein, wir wissen es nicht. Aber ich merke, ich bin alt. Mir fangen jetzt die Match so richtig. Also jetzt seit Achtelfinal merke ich, jeder Match hat wirklich eine Geschichte, wo selbst wenn's Paraguay hat, wo nicht mag mitschuten, aber jeder Match erzählt eine Geschichte. Und früher ist es so ein bisschen belanglos für mich. Aber ich habe Tobi geschrieben, wieder mal, wo dann ist und du hast gesagt, nein, er hat eigentlich schon ab Gruppenphase sehr viele coole Matches gesehen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist dann der Moment, wo ich denke, oh, Viertelfinale, jetzt ist es dann schon gleich wieder vorbei.
Jetzt werden wir schon langsam wieder traurig.
Ja, genau, jetzt sind es schon langsam wieder wenig Matches. Ja. Hey, danke vielmals fürs Zuhören oder Zuschauen. Das nächste Mal kommt dann wieder der Tobi aus Vancouver mit dem Blair und Jamaili nach dem wie viel Sieg von der Schweizer gegen Kolumbien?
2-1.
2-1.
2-1 ist gut,
ja? Ja, gut, das ist billig, oder?
Also, die haben es hier gehört nach einem lockeren 2-1 Sieg gegen Kolumbien und, hören dann wieder rein. Bis dann, ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.